Oh, go ahead.
Ann Dowling.
Okay. What was your name when you studied with in the masterclass situation?
Ann Higgins.
Ann Higgins. Okay. And go ahead and just tell me, what was the name of your teacher that worked with Madame Lehman and you?
Well, I was studying with Armand Okatian, and there were the master classes, and I'd even forgotten where it was in Pasadena, some studio. Mm-hmm. And we just listened to her teaching these young people. I remember her, of course, when she came into the room, there was nothing but Madame. When she walked out, that's all there was.
Of course.
Just, she took over everything. Mm-hmm. Couldn't help it. And I think the vividest, the most vivid thing I remember was one particular thing that she did, and it was at the end of a beautiful aria. And she showed the student what to do when the aria was finished and the music was continuing. Mm-hmm. And she had the most magnificent way of her hands and her body in the completion of that. They ended down at her side. It was thrilling. Mm-hmm. It was inspiring.
Did she actually sing it, or did she just show you what to do?
No, this was when the music, the singing was completed. Mm-hmm. But the music continued after. Mm-hmm. And she was still a part of it. Mm-hmm. There was still the drama in her, and she was showing that. Mm-hmm. It was glorious.
Did she sing it all in the master classes?
Did she?
Mm-hmm. Or did you just tell people what
she
to
just
do?
Talked. Mm-hmm. At least in the ones that I attended.
This was in about what year?
50s.
In the 50s. Mm-hmm. So she'd already retired.
I understand that at that time that she and Armand Tocatian were teaching the master classes in Santa Barbara during the summer. Isn't that true? I don't know.
Yes,
this was just
what
I remembered. Well, it was a great thrill. Okay. I was studying with Roger Deming at the time, also, who was a coach. Mm-hmm. He was Madame Schumannheich's accompanist.
Wow.
Traveled the world with her, and it was a great thrill to be just identified a little with these greats.
Of course. And what did you do in your career?
Oh, it was very short-lived. Immediately when I was married, I got pregnant, and that ended that phase of it. I'd been with the Los Angeles Philharmonic Civic Light Opera.
Uh-huh. And what did you sing? What roles did you sing?
I just was in the chorus.
Uh-huh.
And did Roberta, and we were in San Francisco and Los Angeles, and then I had the children, and I just stayed with doing programs around in Pasadena and the Pasadena Fine Arts Club and that sort of thing.
But did you sing like Lieder at that time?
Mm-hmm.
German Lieder or?
German Lieder.
Was it German Lieder?
Mm-hmm. That's what I love most.
Did you sing it in German?
Mm-hmm.
How's your German?
Probably horrible. But I love it. I think that's my, next to English, my favorite language.
That's probably my favorite.
I love it. Love to sing in it. That's enough.
Dr. Lehmann, in einem Fernsehgespräch.
Lotte Lehmann in einem Fernsehgespräch 1969 mit Dr. Heinz Fischer-Karwin und Einlagen, Gespräche mit dem inzwischen verstorbenen Kammersänger Alfred Jäger sowie Gespräche mit dem Verfasser des Buches Lotte Lehmann, mehr als eine Sängerin. Aufgenommen im Schlosspark zu Hellbrunn bei Salzburg.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Hans Weigel hat einmal geschrieben, wenn man das Höchste in der Schauspielkunst meint, sagt man Duse oder Keins. Ich meine das Höchste in der Gesangskunst und sage Lotte Lehmann. Kammersängerin Lotte Lehmann ist nicht nur in die Operngeschichte eingegangen, sie ist eine der ganz wenigen Künstlerinnen, die schon zu Lebzeiten eine Legende geworden ist. Eigentlich wollten wir dieses Gespräch im Festspielhaus aufzeichnen, aber das Salzburger Festspielhaus ist nicht auf das Fernsehen eingerichtet, außer auf der Bühne gibt es keinen Raum, der halbwegs ruhig ist, so sind wir ins Schloss Hellbrunn gegangen. Vielleicht hört man von Zeit zu Zeit ganz leise aus dem Park das Kreischen von ein paar Touristinnen, die in die Wasserspiele gekommen sind. Aber sonst haben wir hier einen wirklich schönen Rahmen gefunden. Das Wetter ist gut, es meint es fast etwas zu gut mit uns und ich könnte mir vorstellen, gnädige Frau, das ist einer Zeit, als Sie hier bei den Salzburger Festspielen Triumphe gefeiert haben, das eine oder das andere Mal ins Schloss oder in den Park von Hellbrunn gekommen sind. Gehen wir also chronologisch vor, Sie sind in der Mark Brandenburg geboren, zu einer Zeit, da es in einer bürgerlichen Familie keineswegs üblich war, dass eine Tochter zum Theater oder zur Oper ging, hatten Sie Schwierigkeiten, als Sie Ihren Entschluss bekannt gaben, Opernsängerin zu werden?
First of all, ich habe gar nicht gesagt, ich will Opernsängerin werden. Ich habe eigentlich meinen Weg anders begonnen wie gewöhnlich Sängerin. Gewöhnlich fängt man an mit großen Rosinen im Kopf. Ich war mal will Opernsängerin werden. Ich hätte nie geglaubt, dass meine Stimme ausreichen würde dafür. Ich hatte gedacht, wenn ich mal unterrichten kann oder in einem Oratorium singen und ein paar Konzerte geben oder als allerhöchsten Geheimtraum, wenn ich in einem kleinen Hoftheater vielleicht angestellt werde, wo ich auch eine Pension habe, denn mein Vater, der ein guter Beamter war, das war für ihn die Hauptsache, dass ich gesichert bin für die Zukunft. Natürlich, wenn man so jung ist, dann sagt man, was brauche ich, eine Pension? Heute bin ich froh, dass ich die habe. Meine Mutter hatte eine sehr schöne Stimme, ganz unausgebildet. Aber sie wollte wohl immer, dass in ihrer Tochter die eigenen Träume auferstehen.
Sie hatten ja keineswegs besonders angenehme Erfahrungen mit ihrer ersten Hilfslehrerin gesammelt, mit Eva Reichert, nicht?
Eva Reichmann, ja. Sie war eine Assistentin von Atelka Gerster. Und ich wurde rausgeschmissen aus der Schule wegen vollkommener Talentlosigkeit, Stimmlosigkeit. Ich hatte sah nach nichts aus. Es war überhaupt egal, war nicht intelligent. Es war überhaupt nichts übrig geblieben. Und so dachte ich, ich muss aufgeben. Und ich erinnere mich, es klingt ein bisschen sentimental, aber es ist wahr. Ich erinnere mich eines Abends, in dem ich Zeitungen las, die Annoncen, dachte, vielleicht könnte ich Gesellschafterin bei einer alten Dame werden, diesen furchtbaren Beruf, den hatte ich mir eigentlich schön vorgestellt. Ich dachte, da wenn ich also vielleicht da solch eine Stellung finde, vielleicht wird meine Stimme da ausreichen. Aber mein Vater, er kannte den Baron Puttlitz, der Bruder des früheren Stuttgarter Intendanten Puttlitz. Und er wusste, dass da Stipendien vergeben werden. Und er schrieb an diesen Baron Puttlitz und die hörten mich dann und haben dann sehr viel für mich getan, haben mein Studium weiterhin bezahlt und ich habe dann immer ihre abgelegten Kleider gekriegt und alles sowas. Ich war sehr glücklich.
Und Ihr erstes Engagement hatten Sie aber schon in Hamburg.
In Hamburg.
In einer großen
Stadt. Hamburg, da habe ich aber mein Debüt, war nicht gerade ein sehr sensationelles. Ich fing mit dem zweiten Knaben in der Zauberflöte an.
Ja, aber das ist ja gut zu eigentlich.
Ja, ne? Und ich... Damals natürlich war ich wütend, nicht wahr? Da habe ich gedacht, ich kann doch die Pamina singen. Und wenn ich in der Kulisse stand und eine andere hat die Elsa gesungen und ich war der zweite Page, dann habe ich gedacht, mein Gott, die ist doch schon so furchtbar alt, die war schon 30. Ich könnte doch das viel besser. Wenn man so jung ist, dann hat man ja eigentlich gar keine Objektivität. Und man denkt, man kann alles wunderbar machen. Es dauerte aber eine Zeit lang, ich habe kleine Rollen gesungen, bis dann ich einmal auch versucht wurde, die Anna in Lustigen Weibern zu singen. Und dann kam der Brecher, der damals neben Klemperer, der die große Dirigentensensation in Hamburg war, er kam auf die Bühne und sagte, ich habe eine sehr schöne Partie für Sie. Und es war die Sophie in Rosenkavalier. Aber die Walker, die damals den Octavian sang, wünschte sich die Schumann, die übrigens viel besser war und viel geschickter war wie ich. Und so bekam ich die Sophie in zweiter Besetzung.
Aber Ihr Durchbruch war dann die Elsa.
Die Elsa. Da es war gerade ein Zufall. Die einzige jugendlich dramatische war krank. Eine andere war auf Tour. So kam Klemperer eines Tages zu mir und sagte, sagen Sie mal, Würden Sie den Mut haben, die Elsa zu singen? Frage nicht mal, den Mut. Ich habe keine Ahnung. Sagte, können Sie die Elsa überhaupt? Ich sagte, ja, auch keine Ahnung, ja. Und dann hat er mit mir studiert. Er war eigentlich der Einzige, der in mir etwas gesehen hat, Klemperer. Und Löwenfeld, der kam dann als der neue Direktor und er brachte seine eigenen Sänger mit, wie das immer so ist. Und plötzlich war ich, die ganz Junge, gehörte ich zu den Alten, nicht wahr, die man nicht mehr wollte. Und da hat Klemperer an alle möglichen Bühnen geschrieben, um dass ich ein anderes Arrangement bekäme, denn meine Eltern waren mit mir nach Hamburg gezogen. Mein Vater hatte sich pensionieren lassen, wollten doch natürlich die Tochter nicht in diesen Sündenpfuhl allein gehen lassen.
Aber das ist ja schon ein ganz gutes Zeichen, wenn man von Klemperer entdeckt wird.
Oh ja, ich bin ihm auch sehr dankbar und wir sind sehr gute Freunde geblieben. Am Abend dann, in der Probe dann, war er nicht mehr so nett. Da hatte er wohl bereut, dass er mir die Elsa gegeben hat, denn jeder Mensch war so Pennarini, der mein Lohngrin war, der war wütend, dass er eine Orchesterprobe machen musste.
Das gibt es ja heute auch
noch. Ja, das gibt es heute auch noch. Und da rief der Klemperer plötzlich rauf von unten, sagen Sie mal, Ihnen ist wohl die Krone zu Kopf gestiegen, Sie singen ja alles falsch. Und dann hatte der Regisseur, der war verfeindet mit Klemperer, was ich natürlich nicht wusste, und der Regisseur hatte zu mir gesagt, Wenn Sie sagen, die Krone, da soll ich diese Bewegung machen. Und Klemperer sagt, wenn Sie diese Bewegung machen, dann höre ich die Vorstellung auf. Nur ich armes Kind, nicht wahr, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Am Abend habe ich Gott sei Dank dann alles vergessen, was mir Klemperer gesagt hat, was mir der Regisseur gesagt hat, habe ich gemacht, was ich für richtig hielt.
Und haben Sie an die Krone gegriffen?
Das kann ich mich nicht erinnern, ich glaube nicht.
Sie sind eigentlich schon sehr früh auf das Konzertpodium gekommen, wenn Sie fragen.
Ja, na, ich habe erst in Hamburg Konzerte gesungen, ziemlich ahnungslos. Der Roseneck war mein Begleiter da und den Ferdinand Voll. Das sind ja alles Namen, von denen man heute kaum etwas weiß. Es gehört doch eine kolossale Vorbereitung dazu, um eine gute Liedersängerin zu sein. Und wahrscheinlich habe ich damals eine sehr frische, hübsche Stimme gehabt, wahrscheinlich habe ich darum Erfolg gehabt damit. Aber wirklich zur Liedersängerin bin ich erst gewachsen in New York.
Wir werden später noch auf die prominenten Persönlichkeiten zu sprechen kommen, denen Sie begegnet sind, aber auf einen möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Caruso hat Sie in Hamburg eingeladen.
Ach Gott, kennen Sie diese Geschichte? Ja, nur also Caruso hat sank den Bajazzo an einem Abend, an dem ich Euridike sang. Da bin ich auch eingesprungen. Ich weiß, es war immer irgendwie Schicksal, was mich vorwärts gebracht hat. Und er war immer sehr nervös, bevor er sang. Und er hat in der Kulisse gestanden und hat zugehört. Und nachdem die Vorstellung vorbei war, sagt er zu mir, oh, una voce italiana, una voce bellissima. Und dann kam Jelenko, der Oberregisseur, in meine Garderobe und sagte, der Geheimrat Bakur, der damals der Generalintendant war, hat sie, Gott behüte, eingeladen. Caruso wollte es. Also ich war sehr selig, Caruso war mein Nachbar. Ich konnte, hab vergessen mein Schulfranzösisch und mein Schulenglisch. Und er konnte nicht Deutsch, wir haben uns überhaupt nicht unterhalten können. Dann kriegte ich ein Telegramm von seinem Sekretär. Enrico Caruso ladet sie ein, nach der Carmen-Vorstellung mit ihm zu dinieren. Na also das war natürlich eine große Verlockung für mich. Also verführt werden von dem ersten Tenor der Welt, was Schöneres kann man sich vorstellen. Also dann siegte meine gute Erziehung und mit einem Diktionär habe ich einen sehr höflichen Brief geschrieben. Meine Eltern würden das nicht leiden und es tut mir sehr leid, er soll nicht böse sein, ich kann nicht kommen. Also wie ich mit dem Brief die Straße lang gehe, um ihn einzustecken, höre ich, dass zwei von meinen Kollegen sagten, bist du auch heute Abend bei Caruso? Ich bin stehen wie vom Donner gerührt und fragte, ist denn eine Party? Ja, die ganze Oper war eingeladen. Stellen Sie sich mal vor, was der von mir gedacht haben müsste, wenn er den Brief gekriegt hätte.
Schwierige Frage, Sie haben gesagt, so vieles in Ihrem Leben war Schicksal. Schicksal war es ja auch, dass der Direktor der Wiener Hofoper nach Hamburg kam, um einen Tenor zu zu hören und ja. Lotte Lehmann gefunden hat.
Ja. Ja, das war in einer Carmen-Vorstellung. Und das war Direktor Gregor von der Wiener, das war damals noch die Wiener Hofoper. Und den nächsten Morgen, oh Gott, ich hatte die Michaela gesungen und meine Kollegen haben gesagt, sing nur sehr schön, der Direktor der Wiener Oper ist. Ich fand das komisch, nicht wahr? Ich war so, ich habe nicht gedacht, Wien war so ein Traum, so ein unmöglicher Traum. Aber den nächsten Tag rief mich der, wie hieß er doch noch, Salter, der Agent Salter ins Hotel und der war sehr dramatisch. Erst hat er mich mal warten lassen, da hatte er Telefongespräche, wo immer diese Tausende so rum. Ich habe da gesessen, zitternd, nicht wahr, was wird jetzt kommen? Und dann sagt er, also ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Gregor, Sie wissen, wer Gregor ist, der kam nach Hamburg, um sich den Tenor anzuhören. Er hat aber den Sopran engagiert. Hier unterschreiben Sie. Also ich hätte natürlich blind unterschrieben, habe aber doch gedacht, na das bin ich eigentlich der Hamburger Oper schuldig. Ich bin also zum Direktor Löwenfeld und habe gesagt, ich habe dieses Angebot mit guter Gage und alles Mögliche. Und er hat gedacht, ich blöffe, das jetzt viele tun. Und dann hat er nachher gesagt, ich glaube, die Lehmann ist größenwahnsinnig geworden. Fällt mir gar nicht ein, das zu bezahlen. Wie ich das gehört habe, habe ich unterschrieben.
Und haben in Wien debütiert in einer sehr schweren, einer sehr dunklen Zeit.
Ja, ich kam 1914, habe ich debütiert, habe auf Gastspiel erst gesungen, die Eva, die Meistersängerin. Und dann war Wien, ich habe ja eigentlich Wien, das richtige alte Wien, von dem man immer so schwärmt, das habe ich ja eigentlich gar nicht mehr kennengelernt. Denn wie ich 1916 mein Engagement antrat, war ich ja eigentlich sehr traurig. Kein Mensch hatte, wir hatten zum Beispiel, in Wien muss man doch immer Beziehungen haben, nicht wahr? Wir hatten keine Beziehung, wir mussten ganz nach den Karten leben. Und ich habe wirklich Hunger gehabt. Und ich erinnere mich, da in einer Probe hat der Richard Meyer, der hat mal zu mir gesagt, was ist Ihnen eigentlich, Sie sehen so blass aus. Und da habe ich gesagt, ja, Sie werden lachen, aber ich habe Hunger, wir haben wirklich nicht genug zu essen. Und da hat er mir von seinem Gut geschickt, der war ja so wunderbar, der Richard Meyer.
Mit dem haben Sie ja gleich zu Beginn Ihrer Karriere, also Ihrer Wiener Karriere zu tun gehabt mit Richard Meyer, nicht?
Ja, er war der Proben da in, und dann, ich habe Verschiedenes mit ihm gesungen. Dann von da an, da habe ich ja den Komponisten gesungen. In der Neubearbeitung von Ariadne. Und da fing meine eigentliche Karriere erst an.
Und da war es also wieder Zufall, Schicksal, wie man das nennen will. Eine Kollegin wurde krank.
Ja, die Gutheil Schoder. Für die hatte Strauss ja eigentlich diese Rolle geschrieben. Nun habe ich die Gutheil Schoder sehr bewundert. Ich hatte so einen, wie man sagt, einen Crush an Gutheil Schoder. Ich habe ihr immer Blumen geschickt und so. Und wie ich nun hörte, dass also Strauss mich haben wollte, anstatt Gutheil, da habe ich Nein gesagt. Und da hat der Gregor in seinen Memoiren geschrieben, es wäre das einzige Mal in seiner Karriere, dass eine Sopranistin aus Rücksicht auf eine andere Sopranistin Nein gesagt hat. Ich will mir bei Gott keinen Heiligenschein auf den Kopf setzen. Ich habe dann sehr schnell Ja gesagt, nachdem alle zu mir sagten, es geht sie nichts an, sie werden singen und fertig.
Sie haben ja auch noch Ja gesagt im Krieg zur Ehe.
Ja, natürlich. Ich habe meinen Mann kennengelernt in Wien und war sehr glücklich mit ihm durch viele Jahre.
Was hat er für einen Beruf mir gefragt?
Er war Offizier und dann hat er sich mir sehr gewidmet. Dann war er auch, war er in einer Bank, war er Direktor und wie das heutzutage ist. Ich meine, der Gatte einer Sängerin hat eigentlich kein sehr schönes Leben, finde ich. Man ist doch immer im Schatten, nicht wahr? Und er war ein Mann, der, glaube ich, der war sehr elegant und sah sehr gut aus und würde sich wahrscheinlich mehr gefreut haben, wenn er selbst im Mittelpunkt gestanden hätte. Aber er hat sein eigenes Leben eigentlich total aufgegeben und sich ganz mir gewidmet.
Es bedarf sehr viel Takt auch von der Sängerinnen.
Oh, sehr, nicht? Groß. Ich weiß nicht, ob ich den immer gehabt habe.
Ja, das ist ein Problem, das auch geblieben ist.
Ja.
Ja, Frau, dadurch, dass Sie sehr früh Erfolg gehabt haben, haben Sie auch früh Bekanntschaft mit Neid und Eifersucht gemacht. Ist das schwer, wenn man zum ersten Mal spürt?
Ich finde das gar nicht. Ich finde, das ist eine Legende, dass man immer sagt, auf der Bühne findet man so viel Neid und Missgunst. Im Gegenteil, ich finde, dass wir alle wie Kameraden im Feld sind. Einer hilft dem anderen. Diejenigen, die da anders sind, natürlich trifft man einige, die sind eigentlich Outsiders. Die sind nicht geliebt bei den Kollegen. Ja, ich habe eigentlich in meinem Leben sehr wenig Unangenehmes getroffen auf der Bühne.
Wir haben gesprochen von der Zeit, in der Sie debütiert haben in Wien, Sie einen Vertrag angetreten haben. Das war der Krieg. Und dann kam der Zusammenbruch und aus dem großen Reich wurde ein kleines Land. Hat sich das irgendwie ausgewirkt in der Atmosphäre rund um die Oper, diese Depression, die es damals sicherlich in Österreich gegeben hat?
Ja, na, insofern, für mich persönlich, so wie der Kaiser starb, ich war der alte Franz Josef starb, doch 1916, da schrieb die Hamburger Oper sofort, ich sollte für Gastspiele kommen. Ich beantworte Ihre Frage übrigens gar nicht, aber ich muss das auch erzählen. Und ich wollte natürlich furchtbar gerne nach Hamburg kommen und ging immer rein zu dem Leon, zu dem Sekretär oder wie man den stellvertretenden Direktor, und sagte immer, kriege ich denn keinen Urlaub? Die Oper ist geschlossen, kann ich denn nicht gehen? Er sagt, nein, Sie können nicht. Ich war der Kaiser Karl, hat noch nicht Erlaubnis gegeben. Also ich war eines Tages, wie ich jung war ich sehr wild. Und ich wurde furchtbar wütend und sagte mal, kann denn dieser Kerl nicht endlich? Und Leon, der nimmt das Telefon, ich habe das aber nicht gesehen, dass er es runtergehalten hat, und sagt, ich möchte gern mit den Minister sprechen, irgendwie von einem Education Minister der Erziehung oder sowas. Und dann sagt er, ja, die neue Sängerin hier hat über den Kaiser Karl der Kerl gesagt, was soll ich tun? Einen Irrenarzt holen, ja, wohl, da habe ich ja gemerkt natürlich. Aber das ist eine Geschichte, mit der er durch Wien immer gegangen ist. Ja, aber um Ihre Frage zu beantworten, nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich war von Deutschland aus, ja, von dem ersten Krieg aus ja eigentlich an schreckliche Sachen gewöhnt. Ich war an Entbehrungen gewöhnt. So machte das eigentlich gar nicht solch einen großen Eindruck auf mich.
Und hat das Publikumsinteresse nach dem Ersten Weltkrieg an der Oper, hat das nachgelassen oder ist das gleich?
Na, es war ein gänzlich anderes Publikum. Ich meine, es gab eine Übergangszeit, in der man in den Logen Sardinenbüchsen aufgemacht hat und Würste gegessen hat, wo früher die Majestäten saßen. Das war ja nicht sehr angenehm für uns. Und überhaupt, wir waren gewöhnt an das glanzvolle Bild. Und das war ja alles plötzlich gänzlich anders geworden.
Ja.
Und ich finde doch, dass ein gewisser Glanz gehört doch zu einer Oper. Die Oper ist ja ein wie soll ich sagen, ein märchenhaftes Ding. Und zu einem Märchen gehört ja auch die Umgebung, der Rahmen. Und dieser Rahmen, der ist eigentlich heutzutage doch auch nicht mehr so sehr da. Weil man sieht doch auch im Zuschauerraum Leute, die gar nicht angezogen sind.
Keine Märchenwesen.
Herr Kammersänger Jarger, Sie waren 46 Jahre in der Wiener Staatsoper tätig. Wann haben Sie Lotte Lehmann das erste Mal persönlich getroffen?
Das war ungefähr im Jahr 23.
Und bei welcher Gelegenheit?
Da habe ich den Sax gesungen in Meistersingen und sie hat das Äschen gesungen.
Das war Ihre erste Rolle in Wien?
Meine? Ja.
Ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Welche anderen Rollen haben Sie zusammen verkörpern dürfen mit Lotte Lehmann?
Ja, ich habe zum Beispiel in Faule Schatten den Färber gesungen und sie war meine Frau. Dann habe ich in Intermezzo den Richard Strauss gespielt und sie war meine Frau, die ewige Käppelne.
Ja. Da kann man sagen, Sie sagten Frau ohne Schatten und Lotte Lehmann sagte uns, Frau ohne Schatten hat sie nicht sehr gemocht, weil es eine kalte, eine harte Rolle war. Anders war es mit dem Rosenkavalier, waren Sie auch da mit ihr zusammen?
Ja, da habe ich mit ihr zusammen gesungen, sie hat den Octavian gesungen und ich den Box von Lerchenau. Also nicht immer, aber abwechselnd einmal.
Wie war eigentlich Lotte Lehmann während ihrer großen Wiener Zeit als Kollegin?
Unerhört charmant und liebenswürdig und hilfsbereit. Sie war so ein goldiger Kerl, wie man sagt.
Sie waren ja oft ein Paar in der Oper
ja.
Und haben auch Mann und Frau verkörpert in der Oper. Nun, sie war sehr glücklich verheiratet. Was hat der Gatte dazu gesagt?
Ja, das hat es gar nicht geniert. Er war ein sehr gut aussehender Mann, hünenhafter Mensch und hat sehr gut zu ihr gepasst. Sie hat ihn sehr geliebt. Sie hat mir zum Beispiel einmal bei einer Gelegenheit, wo wir zusammen Intermezzo gespielt haben, hat sie mir gesagt, ach, weißt du, Jager, immer wenn ich solche Rolle mit dir spiele, wo ich deine Frau bin oder deine Braut, da bin ich immer ganz verliebt in dich. Aber meinen Odo betrüge ich nicht mit dir, du Hund.
Sie war also sehr schlagfertig und war sehr natürlich immer.
Ja, sehr natürlich.
Nun, wenn man so lange zusammenarbeitet, dann hört man auch ein bisschen Klatsch. Was haben die Kolleginnen über Sie gesagt?
Die haben sie eigentlich restlos bewundert. Sie war außer Konkurrenz.
Ja.
Man hat sie sehr bewundert und hat sie sehr geschätzt, als sämtliche Kolleginnen.
Welche Ära war Ihnen die liebste in dieser langen Zeit unter welcher Leitung?
Die Ära Strauß-Schalk und dann Schalk allein.
Wenn Sie sich aus Ihrer 46-jährigen Staatsopernzeit in Wien eine Partnerin heute nochmals aussuchen könnten, hieße die Lotte Lehmann?
Ja, bestimmt. Also ich war als Partnerin unerhört entgegenkommend und hat nie Schwierigkeiten gemacht bei irgendeiner Probe, war nie irgendwie nervös, was sie war. Man hat mit ihr wunderbar arbeiten können.
Liebe Frau, kommen wir jetzt zu den prominenten Persönlichkeiten, mit denen Sie zu tun haben. Das ist etwas, was mich also besonders reizt an diesem Gespräch. Denn heute haben es Sängerinnen nur mehr mit wenigen sehr prominenten Persönlichkeiten zu tun. Mit Schalk sind Sie früh zusammengekommen.
Ja, na, Schalk war wirklich für mich wie ein Vater. Schalk war ein unerhört feinfühliger und wunderbarer Mensch, der seine sehr sensitive Seele hinter Sarkasmus verbarg. Und im Anfang Schalk war ein Mensch, wenn ein Sänger kam von einer anderen Stadt, das war alles Provinz. Nur die Wiener Oper war das Richtige. So war ich erst ja eine Provinzsängerin. Und da mochte er mich gar nicht sehr gern leiden. Ich war furchtbar preußisch, wissen Sie, wie ich nach Wien kam. Ich fand das, die Liebenswürdigkeit der Wiener, die ich später so geliebt habe, die fand ich damals, das ist ja alles falsch. Wie ich dann zum ersten Mal wieder nach Hamburg kam, da fand ich, die Leute sind ja alle so grob, so furchtbar grob zu mir. Und Schalk hat einmal gesagt, sie sind aus Versehen in Preußen zur Welt gekommen. Sie gehören absolut zu Wien.
Haben Sie ziemlich rasch Kontakt mit ihm gefunden?
Ja, doch. So wie ich mit ihm anfing zu arbeiten, wirklich. Erst hat er mich ja nur, dirigierte meine Probeaufnahmen, Meistersinger. Und dann, glaube ich, hatte er sich doch sehr bald überzeugt, dass ich seines Interesses würdig war. Er war ja auch dabei, wie Strauß mich haben wollte für den Komponisten in Ariadne. Da hat er ja schließlich als der Direktor das ausschlaggebende Wort geführt.
Sie haben mir das Stichwort gegeben, die Frau. War Strauß ein Komponist, ein Dirigent, der sich seiner Sänger angenommen hat?
Strauß war ein Dirigent, der sich der Sänger angenommen hat, die seine Opern sang, möchte ich sagen. Ich selbst habe eigentlich an dem Pult mit ihm nie einen so kolossalen Kontakt gehabt. Wissen Sie, ich habe immer gern gehabt, wenn ich an dem Gesicht eines Dirigenten sehen konnte, das hat ihm jetzt gefallen oder das hat ihm missfallen. Strauß war immer ganz eisern und Strauß war sehr, wie soll ich sagen, nicht sehr emotional. Einmal habe ich furchtbar geschmissen in Rosenkavalier, da sang ich noch den Octavian. Und da wurde er wütend am Pult, da hat er ein wütendes Gesicht gemacht. Und nach dem ersten Akt kam er in meine Garderobe und wahrscheinlich wollte er mich beschimpfen. Und da habe ich ihn total entwaffnet, indem ich sagte, Herr Doktor, ich bin sehr froh, es ist mir gelungen, Ihr Gesicht ausdrucksvoll zu machen. Da musste er lachen.
Aber gnädige Frau, ist das nicht sehr deprimierend? Der Sänger weiß ja, wenn er geschmissen hat. Und wenn er jetzt noch einen finsteren Dirigenten auch noch unten sitzen hat, bringt ihn das nicht aus der Fassung?
Nein, wissen Sie, ich habe so viel in meinem Leben geschmissen, dann hätte ich immer zu aus der Fassung kommen müssen.
Und Sie haben ja auch privaten Kontakt mit Strauss gehabt.
Ja, ich war für beinahe 2 Wochen der Gast in seiner Villa in Garmisch, als ich die Frau ohne Schatten, die Färberfrau, mit ihm studierte. Das war natürlich eine sehr hübsche und sehr aufschlussreiche Zeit. Wir haben am Vormittag haben wir immer die Frau ohne Schatten studiert und am Abend haben wir dann Lieder mit ihm, habe ich mit ihm Lieder gesungen und so. Und seine Frau, die ja früher die seine Lieder kreiert hat, hat immer zugehört. Es war ganz rührend, wie man gefühlt hat, dass diese beiden Menschen, die so zueinander gehörten, wie man wohl selten hat erlebt mit einem Ehepaar, denn sie war ja wirklich, sie war eine sehr herrische Frau und er war vollkommen ihr Untertan. Wie ich weggegangen bin, hat er zu mir gesagt, wissen Sie, Sie haben ja hier manches in diesem Hause gesehen, aber ich kann Ihnen die Versicherung geben, dass eine von den Wutanfällen meiner Frau für mich interessanter ist als die Anbetung einer ganzen Welt.
Und glauben Sie, ist es gut, wenn eine große Persönlichkeit ein großes Opernhaus leitet?
Ja, das denke ich schon, denn wir haben doch damals eine wunderbare Zeit gehabt. Na, ich hasse es zu klingen.